Guten Morgen. Ich habe erfahren, dass heute ein Freund von einer von Ihnen beerdigt wird. Und mein herzliches Beileid. Für diese Klasse habe ich vorbereitet über das Trauma und wie das Trauma bewältigt werden soll. Schwester Elisabeth hat mir ein Thema als Vorschlag gegeben, mit der Verletzung leben. Aber bezugnehmend auf diesen Vorschlag habe ich mir vorbereitet, über das Trauma und Traumaverarbeitung zu sprechen. Was ist eigentlich ein Trauma? Es ist ein jedes Erlebnis, das von Schrecken und Hilflosigkeit geprägt ist, und etwas, was über die normale Anpassungsfähigkeit hinausgeht. So ein Erlebnis. Das kann eigentlich jedes Erlebnis sein und alles Erlebnis, was in unserem Alltag vorkommt. Natürlich besteht hier ein Unterschied in der Wahrnehmung von Menschen. Einer empfindet etwas traumatisch, während ein anderer etwas als ein schreckliches Geschehen, aber nicht unbedingt so eine innere Verletzung dabei erlebt. So dass nicht ein Ereignis als Trauma so bezeichnet werden kann, sondern ein Erlebnis, wie man es erlebt. Davon hängt es ab, ob ein Ereignis zu einem traumatischen Erlebnis wird oder nicht. Ein Ereignis, das ist etwas, was außerhalb von uns stattfindet, während ein Erlebnis etwas ist, was in uns stattfindet. So dass unsere kognitive Wahrnehmung, wie wir es erleben, verstehen, interpretieren, analysieren und verarbeiten, davon hängt dieses traumatische Erlebnis ab, unabhängig von dem Ereignis selbst. Und das ist der Grund, oder zumindest ein Grund, weshalb einige Geschwister, die zum Beispiel in einer selben Familie aufwachsen, aber irgendein Ereignis, das in dieser Familie zugeht, von einem Kind traumatisch erlebt wird, während von einem anderen Kind zwar nicht so erfreulich, aber nicht unbedingt als Trauma erlebt wird und auch so berichtet wird. Das erleben Sie in der Psychotherapie häufig, wenn Sie die Familienmitglieder zu sich rufen, um ein gesamtes Bild von der Familie und von der Dynamik dieser Familie zu verstehen. Der eine sagt so und ein anderer sagt, ja, es war so, aber nicht wie dieser oder jener es erlebt hat. Aber für diesen betreffenden Menschen war es auf jeden Fall ein traumatisches Erlebnis und dieses traumatische Erlebnis hat psychologische und biologische Folgeerscheinungen. Und solche psychologische und auch emotionale und auch körperliche Folgeerscheinungen, biologische Folgeerscheinungen veranlassen sie irgendwann zu einem Psychotherapeuten oder auch zu einem Arzt zu kommen. Müssen alle seelischen Probleme mit dem Trauma in Verbindung stehen, vor allem mit dem Kindheitstrauma in Verbindung stehen? Die Antwort ist natürlich nein. Sicherlich nicht alle seelischen Probleme haben mit Kindheitstrauma oder überhaupt mit Trauma zu tun. Aber ein unaufgearbeitetes Kindheitstrauma oder Trauma selbst hinterlässt mit ziemlicher Sicherheit Störungen im seelischen und psychosomatischen und auch im sozialen Bereich, das heißt im Umgang mit der Welt, mit anderen Menschen. So dass wir uns zunächst mal darauf konzentrieren möchten, was geschieht im akuten Stadium eines traumatischen Erlebnisses. Es sind drei wichtige Elemente. Der erste Element ist Übererregung. Wenn man konfrontiert wird mit einem Ereignis, das traumatisch auswirkt, löst eine sympathische Reaktion aus. Und diese sympathische Reaktion äußert sich in dieser Übererregung. Das Herz also schlägt schneller, kräftiger. Möglicherweise bekommt man Schweißausbrüche und die Muskeln sind verkrampft und durch diese Muskelverkrampfung damit verbunden, zittert man. Der Blutdruck erhöht sich und auch dadurch kann auch eine Schwindelerscheinung auftreten. Der Mund wird ganz trocken, Kehle fühlt sich wie zugeschnürt. All diese sehr bekannte Beschreibung von einer Schreckreaktion, das geschieht als erste Reaktion in einem traumatischen Erlebnis. Dahinter steht eine biologische Veränderung, wie Sie schon wohl wissen, vor allem Noradrenalin, Adrenalin und auch Dopamin und Serotonin, solche Neurotransmitter-Substanzen und Hormonen werden auf einmal innerhalb des zentralen Nervensystems und auch in die Blutbahn freigesetzt. Dadurch, dass diese biochemische Veränderung im Körper geschieht, zeigt sich diese Veränderung, biologische Veränderung in diesen Symptomen der Übererregung. Aber dieser Zustand dauert nicht lange oder kann auch nicht lange dauern, denn wenn zu viel auf einmal solche Neurotransmittersubstanzen oder Hormonen innerhalb des zentralen Nervensystems und auch in die Blutbahn freigesetzt werden, dann entleeren sie sich in dem Nervenendknöpfchen. Ist das Ihnen klar, was ich spreche? Ja, von dem Synapsen spreche ich. So dass sozusagen ein Funktionsabfall von diesem sympathischen Nervensystem hier geschieht. Dann kommt man zu der zweiten Stufe, der Notbremse. Diese Übererregung wird mit Gewalt zu einem Halt gebracht. Einmal durch diese Entleerung von Neurotransmittersubstanzen, aber auch eine Überschüttung von Acetylcholin, was überwiegend parasympathisches Nervensystem beherrscht und versorgt. Aber diese Übererregung bedeutete für den Körper auch einen Stress. Und auf diesen Stress reagiert unser Körper mit dementsprechenden Reaktionen. Sie haben auch sicherlich gelernt, wenn solche Impulse von dem limbischen System in den Hypothalamus weitergeleitet werden, diese Impulse gehen weiter zur Hypophyse und Hypophyse setzt ACTH frei. Nicht Acetyl, sondern Adrenokortikotropikhormon. Und dieser Hormon geht wohin? Neben ihren Rinde, nicht? Neben ihrem Mark schüttet Adrenalin aus. Aber das wird von den sympathischen Nervenfasern versorgt. Während neben ihren Rinde von diesem Hormon ACTH gereizt wird, um dann Adrenalin und Glukokortikoide in die Blutbahn freizusetzen. Und Adrenalin hat dementsprechende Wirkung schon gehabt und Glukokortikoide werden auch dementsprechende Reaktion auslösen. Aber was man so in den letzten etwa 22 Jahren genau weiß, ist, dass dabei auch Endorphinen in die Blutbahn freigesetzt werden. Endorphinen sind solche Substanzen, die als körpereigene Opiate genannt werden. Unser Körper produziert solche Substanzen, die dieselbe Wirkung haben wie die Opiate. Zwei sehr markante Wirkungsweisen von Opiate sind einmal Betäubung der Schmerzen, zum anderen auch Betäubung der Emotionen bis zur Euphorie. Nun, in diesem traumatischen Zustand erlebt man sicherlich keine Euphorie, aber eine Betäubung der Gefühle und Betäubung der Schmerzen. Ein Mensch, der in einem Unfall verwickelt ist oder auch im Kriegsschauplatz so kämpft und angeschossen wird, sich verletzt, empfindet Schmerzen zunächst nicht. Und das ist alles eine Reaktion zum besseren Überleben, damit man sich ohne Schmerzen in Sicherheit bringen kann. Empfindet man Schmerzen nicht. Aber dann kommt man in die dritte Phase, wo das akute Stadium langsam vorübergeht und man sich entspannt. Dann in dieser Entspannungsphase tauchen traumatische Erinnerungseinbrüche auf in Form von Albträume oder Flashback. Ich denke, das ist auch in Deutsch gebraucht wird. Flashback ist eine Vision. Man sieht Bilder im wachen Zustand von solchem Ereignis. Aber diese traumatischen Erinnerungseinbrüche erregt oder erregen einem wieder, so dass hier ein Kreislauf zustande kommt, der sich wieder und wieder und wieder für die nächste Zeit wiederholen wird. Zum großen Teil kann ein akutes Trauma innerhalb von 6 Monaten zur Ruhe kommen. Und auch solcher Kreislauf wird auch blasser und blasser. Nun, was bewirkt eigentlich ein traumatisches Erlebnis im seelischen Bereich? Es hat einige wieder markante Auswirkungen. Die erste Auswirkung ist die Erschütterung des Urvertrauens. Sehr wahrscheinlich haben Sie in der Persönlichkeitsentwicklung, die Sie sehr wahrscheinlich in dem Unterkurs genommen haben, von dem Schema von Erik Erikson kennengelernt. Erinnern Sie sich noch? Ja. Erikson hat 8 verschiedene Lebensstationen aufgezeigt, wie die Persönlichkeit eines Menschen sich entwickelt. Angefangen vom Urvertrauen und endet in der Integrität eines Menschen. Aber unsere Persönlichkeit ist aufgebaut auf einem solchen Urvertrauen. Und Urvertrauen hilft einem, zur Autonomie weiterzugehen, wenn man so ein Urvertrauen in sich verkörpert hat. Dann kann ein Kind viel eher in der Lage sein, eigenständig zu werden, autonomisch sich zu verhalten. Wenn so eine Autonomie auf dem Urvertrauen gebaut ist, dann wird ein solches gesundes Kind viel freiwilliger Initiative ergreifen, um seinen Lebensbereich oder Bewegungsradius zu erweitern. Und wenn solche Initiative auch unterstützt wird von der Umwelt, dann wird ein solches Kind gerne lernen in der Schule und Freude bekommen an der Leistung und an dem Ergebnis der eigenen Leistung. Wenn solche Voraussetzungen zusammengekommen sind, dann wird dieses Kind oder dieser junge Mensch zu seiner Identität leichter finden, auch inklusiv zu seiner Geschlechtsidentität. Wenn eine stabile Identität und auch Geschlechtsidentität da ist, dann würde man dann im dementsprechenden Alter, zwischen 18 und 25 Jahren, zu einer persönlichen, intimen Beziehung fähig werden, so dass man dann in dem Alter seine eigene Familie auch gründet. Dann danach würde man auch Kinder haben und auch in seinem Beruf auch schöpferisch tätig sein können. Dann mit dieser Voraussetzung oder mit diesen Voraussetzungen würde man eine Integrität der Person erreichen. Das ist also ein ganz grobes Schema von Erikson. Aber ein traumatisches Erlebnis bewirkt die Erschütterung dieses Urvertrauens. Bis dahin hat man mit einem Vertrauen zu seiner Umwelt und zu sich selbst gelebt. Seine Welt hatte eine Ordnung. Und das Leben war kalkulierbar bis dahin, berechenbar. Plötzlich wird man erschüttert. Das Leben ist nicht kalkulierbar, ist nicht berechenbar. Erik Erikson hat auch die andere Seite von der Persönlichkeitsentwicklung aufgezeigt. Wenn dieses Urvertrauen nicht zum Fundament des Lebens geworden ist, wenn schon dort ein traumatisches Erlebnis passiert ist, dann kann anstatt Urvertrauen Urmisstrauen in einem Kind aufkommen. Wenn dieses Misstrauen über die Welt und über sich selbst so beherrschend ist, dann fühlt sich dieses Kind sehr selbst unsicher, und wenn irgendetwas passiert, was nicht ganz gut läuft, fühlt sich beschämt. Und Selbstzweifel kommt auf. Und für das, was dieses Kind tut, wird eine Strafe oder eine negative Kritik geäußert, dann entsteht Schuldgefühl für die eigene Initiative, die dieses Kind ergriffen hat. So ein Kind wird sehr wahrscheinlich keine Freude am Lernen haben. Lernen oder Schule bedeutet nur eine zusätzliche Last, sodass die Leistung nicht gut genug sein wird. So entsteht ein Minderwertigkeitsgefühl. Und mit dieser Voraussetzung würde dieser junge Mensch sehr schwer zu seiner Identität kommen. Auch unter Umständen, wenn Geschlechtsidentität in den ersten 3 Jahren bestätigt wird für dieses Kind, dann wird dieser junge Mensch auch in der Adoleszenz mit der eigenen Geschlechtsidentität eventuell Verwirrung, Konfusion erleben. Somit kann dieser Mensch schwer mit einem anderen Menschen, ich denke an die heterosexuelle Beziehung, so eine enge und nahe Beziehung haben können. Denn die Intimität bedeutet nicht nur körperliche Nähe, sondern seelische Nähe, emotionale Nähe. Und je näher man mit einem anderen Menschen kommt, desto stärker fühlt sich dieser Mensch ängstlich und unsicher. Denn in seinem Gedanken oder in ihrem Gedanken läuft so ein Satz immer wieder: Wenn er mich wirklich kennenlernt, wie ich bin, wenn sie mich wirklich kennenlernt, wie ich bin, dann würde er mich ganz bestimmt ablehnen, würde sie ganz bestimmt enttäuscht sein. Ich bin nicht gut genug. Deshalb wird man sich sehr wahrscheinlich verstecken vor dem anderen, und das hindert eine Beziehung, sodass dann diese Beziehung früher oder später abgebrochen wird oder man bricht selber so eine Beziehung ab. So kommt man dann in die Isolation hinein. Und dann endet man in einer Verzweiflung. Das war das Schema von Erikson. Was kann man machen? Was soll man machen in dem akuten Erlebnis eines Traumas? Sie sehen hier persönliche Entwicklung. Wir setzen voraus, dass bis dahin eine Persönlichkeitsentwicklung nach Eriksons Schema einigermaßen ordentlich gelaufen ist. Hier kommt dann ein traumatisches Ereignis hinein. Und Sie sehen diese akute traumatische Reaktion, diese drei Elemente wiederholen sich. Bitte schön. Sie dürfen natürlich, ja. 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 Dann passiert hier helfende Intervention. Ein Mensch, der durch ein Trauma hindurchgeht, bekommt ein ganz starkes Bedürfnis, darüber sprechen zu müssen. Vor allem in der Entspannungsphase geschieht dieses Bedürfnis ganz natürlicherweise. Und der Mensch muss sprechen. Der Mensch muss das Unaussprechliche in Worte begleiten und zur Sprache bringen. Denn das traumatische Erlebnis kann nur so aufgearbeitet werden, dass dieses Erlebnis zu einer kompletten Geschichte wird. Dass gar kein Haken in dieser Erinnerung zurückbleibt. Wenn dieses Ereignis zu einer kompletten Geschichte werden soll, dann muss man darüber sprechen können und auch muss man einen Zuhörer haben. Es ist nicht jetzt unbedingt notwendig, auch nicht unbedingt hilfreich, dass gute Raten hier gegeben werden. Das ist noch nicht daran. In erster Linie muss man das, was in einem als gefühlsmäßiges Konglomerat also entstanden ist, los wird. Gleichzeitig muss man auch Unterstützung haben, eine unterstützende Umgebung haben. Eine Gruppe von Menschen, die einen umgibt. Vor allem in den ersten 6 Monaten. Diese beiden Faktoren, also eine Aussprache und auch unterstützende Umgebung, das sind die Voraussetzungen, die wichtigsten Voraussetzungen, das akute Trauma am besten aufzuarbeiten, zu verarbeiten. Dann kommt langsam eine Normalisierung des Lebens wieder zu, kommt es dazu. Es gibt aber auch solche chronische traumatisierende Umstände. Und man weiß gar nicht, wann überhaupt so eine traumatisierende Situation angefangen hat. Öfters wissen Sie selber nicht, wenn Sie inmitten einer solchen chronisch traumatisierenden Lebensumgebung da sind, ob Ihre Lebensumständen traumatisierend sind, weil sie sich schon daran gewöhnt haben, weil sie denken, das sind die normalen Lebensumstände. Solange sie in solchen traumatisierenden Umständen, chronisch traumatisierenden Lebensumständen leben, entwickeln sie gewisse Abwehrmechanismen. Und mit diesen Abwehrmechanismen lernen Sie auch, wie Sie am besten in solchen Lebensumständen überleben können. Wenn Sie aber irgendwann aus solchen Lebensumständen herausgekommen sind. Und plötzlich sollen sie in sozusagen normalen Lebensumständen leben. Dann geraten sie in Schwierigkeiten. Denn sie haben nicht bis dahin gelernt, wie sie mit normalen Umständen normal umgehen sollen. Sie waren lebensfähiger und stärker in eher traumatisierenden Umständen als in gesunden und ausgeglichenen, normalen Umständen. Und in diesem Stadium erleben wir unsere Patienten in der Sprechstunde. Rückblickend erinnern Sie sich jedoch, solche Stadien, die Sie im akuten Stadium also erlebt haben mögen. Hier möchte ich dann ein zweites Schema darlegen. Persönliche Entwicklung, wie wir es schon gelernt haben. Dann passiert ein traumatisches Ereignis und eine akute traumatische Reaktion, wie wir kennengelernt haben, geschieht auch bei diesen Menschen. Aber diese Umstände setzen sich fort. Und dieser Kreislauf, den wir bereits kennengelernt haben, wiederholt sich hier, ohne dass sie davon sehr viel merken, aufgrund der Abwehrmechanismen, die sie entwickelt haben. Einer von solchen Abwehrmechanismen wäre Verdrängung. Dass man aktiv, bewusst das nicht wahrhaben will. Oder auch Leugnung, indem man irgendwelche Entschuldigung oder irgendwelche andere Gründe findet, um dieses Schlimme nicht schlimm empfinden zu müssen. Das ist gar nicht wahr, das ist gar nicht passiert. Oder alles in Ordnung. Vor allem mit den Kindern erlebe ich, obwohl ich kein Spezialist für die Kinder bin, aber hin und wieder werden die Kinder mit den Eltern zusammen zu mir gebracht. Und ich merke, dass in dieser Familie vieles nicht in Ordnung ist. Und ich lasse dann die Eltern aus dem Zimmer heraus und bleibe mit einem Kind alleine. Und ich frage dieses Kind, wie es zu Hause zugeht. Wie ist das denn mit deinem Vater? Wie empfindest du deine Mutter? Wie empfindest du deine Geschwister? Und so weiter. Die stereotype Antwort ist, obwohl dieses Kind sehr stark misshandelt worden wäre, aber sagt, Papa ist gut, Mama ist gut, Geschwister sind auch alle gut, sie sind lieb, alles ist in Ordnung, nichts ist falsch. Das ist eine Abwehr, nicht? Und dieses Kind glaubt daran. Denn die Wahrheit zu sehen, würde einen Untergang für dieses Kind bedeuten. Denn das Kind ist ja noch abhängig von dem Vater, Mutter und von den Geschwistern. Und wenn diese Menschen, von denen es abhängig ist, verkehrt sein sollen, dann hat dieses Kind gar kein Heim, gar keinen Ort der Zugehörigkeit. Das ist viel, viel schlimmer, als das wirklich Schlimme zu ertragen. Dieser Abwehrmechanismus ist Leugnung genannt. Es sind verschiedene Abwehrmechanismen, dass man diese psychologisch-emotionale Erlebnisse aus dem Bewusstsein, also versperrt. Aber unser Körper ist nicht, oder nicht nur Körper, sondern wir sind nicht so geschaffen. Zwar, wenn wir solche Probleme aus dem Bewusstsein hinausdrängen, dann verschwinden Probleme und wir können gesund bleiben. So sind wir nicht geschaffen. Die Probleme, mit denen man nicht emotional, psychologisch fertig wird, haben einen Einfluss auf unser Unterbewusstsein. Und Unterbewusstsein hat genauso wirksame Verbindung zu dem limbischen System wie das Bewusstsein, um unsere Emotionen zu beeinflussen, als auch um unsere vegetative Funktionen auch zu beeinflussen. Das limbische System ist die oberste Kontrollzentrum für das Vegetativum und auch für unsere Emotionen. So dass sich hier in verschiedenen Bereichen Symptome auftreten als posttraumatisches Stresssyndrom. Es ist durchaus möglich, dass solche Symptome erst nach einigen Jahren der Entspannung auftreten, wo man überhaupt nicht es vermutet hat. Oder auch nach einigen zig Jahren plötzlich, urplötzlich solche Symptome auftreten. Einmal im emotionalen Bereich, so Angst oder Panikattacken. Scheinbar ganz harmloser Auslöser. Aber so überstarke Reaktion in Angst und Panik. Oder auch Zornausbrüche. Sonst erscheint ein Mensch unwahrscheinlich lieb und freundlich und nett und lebensfähig. Aber bei kleinem Auslöser gerät dieser Mensch in Wutausbrüche. Diese Gegensätze sind so massiv, so stark, so dass man sehr schwer hat, mit einem solchen Menschen, also ganz nett umzugehen. So etwas kann auch passieren. Oder Misstrauen. Grundsätzliches Misstrauen. Vor allem, wenn man persönlich durch eine sexuelle oder körperliche Misshandlung von irgendjemand harsch behandelt worden ist. Dann dem Menschen gegenüber wird der Betroffene grundsätzlich misstrauisch. Wer weiß, wann sich auch dieser freundlich erscheinende Mensch auch verwandelt in ein Tier, in ein Monstrum. So ein Misstrauen begleitet diese Menschen. Schamgefühl ist stark verbunden mit dem Wertlosigkeitsgefühl. Ich bin grundsätzlich falsch, böse, schlecht. So ein Selbstkonzept kann einen Menschen auch begleiten, wenn man dementsprechend über viele Jahre behandelt worden ist. Denn ein Kind zieht ja Rückschlüsse daraus. Wenn ich wertvoll wäre, dann würde man mich auch dementsprechend behandeln. Aber weil man mich so schlecht behandelt, muss ich glauben, dass ich wertlos bin. Das geht dann zum Schamgefühl über oder Schuldgefühl für alles, was schief geht. Und im Arbeitsplatz oder irgendwo anders. Aber wenn irgendetwas nicht klappt, fühlt sich dieser Mensch, habe ich etwas falsch gemacht? Passiert es deshalb, weil ich etwas nicht richtig gemacht habe? Anstatt objektiv die Lage zu beurteilen. Es waren mehrere objektive Faktoren zusammengekommen, damit die Dinge nicht gut gelaufen sind. oder Einsamkeit. Das sind alle Probleme, mit denen man auch zum Seelsorger geht oder Psychotherapeuten. Manches Mal habe ich Menschen erlebt, die keine Gefühle empfinden. Nicht häufig, aber hin und wieder gibt es solche Menschen, die ihre Gefühle verbannt haben in ihrem persönlichen Erlebnis. Weil Gefühle zu empfinden, das wäre zu grausam, zu schmerzhaft, zu schwer, unerträglich. Wenn dieser Mensch sich darin eingeübt hat, über gewisse Zeit, dann verlernt man, die Gefühle zu identifizieren. Was für Gefühle man jetzt in sich hat. So etwas kann passieren. Auch im psychischen Bereich lebt man ständig auf der Lauer. Krisen so orientiertes Leben. Wer weiß, wann wieder so etwas passieren kann. Oder Zwangsdenken. Das ist auch etwas, was ziemlich typisch ist. Zwangsdenken, vielleicht zuerst mal begrenzt auf ein bestimmtes Gebiet. Aber so ein Zwangsgedanken kann sich auch ausweiten. Ich hatte lange Zeit mit einem jungen Mann zu tun gehabt, Mitte 30. Und seine Mutter wurde krebskrank, als er 12 Jahre alt war. Das war so ein Schockerlebnis für diesen jungen Mann. Und er war, er hatte eine starke Bindung oder Verbindung zu seiner Mutter, während er zu seinem Vater eine ganz, ganz negative Beziehung hatte. Desto stärker war er von seiner Mutter emotional abhängig als Kind. Mit 12 Jahren hörte seine Kindheit auf. Er hatte jeden Tag Angst in der Schule, wenn ich nach Hause komme, ob ich lebend meine Mutter wiedersehe. Seine Mutter überlebte diese Krebskrankheit 6 Jahren. Aber diese 6 Jahren waren die Zeit für ihn, alles was Negatives, Schreckliches, Ängstliches zu vergessen. Als wir miteinander kennenlernten, sagte er, ich kann mich an meine Jugend überhaupt nicht erinnern. Vor meinem 18. Lebensjahr weiß ich gar nicht, was passiert ist. So etwas gibt es ja nicht unter normalen Umständen. Aber bis er mit 18 Jahren seine Mutter verlor, hat er aktiv alles, was Negatives vergessen wollen. Und er erinnerte sich langsam später, dass er in seiner Freizeit immer mit Kopfhörer die Musik also gehört hätte, vom Radio oder von Kassetten. Nur Musik hören und damit an nichts denken. Deshalb weiß er auch vieles nicht, was wirklich passiert ist in seiner Zeit. Dieses aktiv vergessen wollen hat dazu beigetragen. Aber nicht nur, als er endgültig seine Mutter verloren hatte, verschwand er einige Stunden. Der Vater hat Polizei benachrichtigt, weil er Angst hatte, er hätte sich das Leben genommen. Das war nicht der Fall. Er kann sich aber auch selbst nicht erinnern, wo er sich befand in diesen einigen Stunden. Er fuhr mit seinem Auto irgendwo hinweg. Absolut keine Erinnerung. Seitdem hat er Angst, wenn irgendjemand für ihn wertvoll wird, wichtig wird, diese Menschen zu verlieren. Er hat geheiratet, er hat eine sehr nette Frau gefunden und geheiratet. hatte zwei Kinder. Aber seitdem er diese eigene Familie hat, jede Nacht muss er 10-mal durch die ganze Wohnung hindurchlaufen, um zu kontrollieren, ob alle Fenster zu sind, alle Türen zu sind, damit gar kein Einbrecher reinkommt. So weit wollte er nicht denken, aber es war in seinem Bewusstsein, dass irgendetwas dann mit seiner Frau, mit seinen Kindern passieren konnte. Das konnte er 10 Jahre lang nicht, damit konnte er 10 Jahre lang nicht aufhören, nach seiner Heirat. Dieses Zwangsdenken, es könnte was passieren, kann eine Folgeerscheinung von traumatischen Erlebnissen sein. Oder alles oder nichts, Denkweise, Schwarz-Weiß-Denkweise. Es gibt keine graue Zone für diese Menschen, denn graue Zone ist zu unsicher. Die Angst muss sofort mit irgendetwas beseitigt werden. Eine ausgesprochene Belastungsunfähigkeit gegenüber Angstgefühle macht sich in diesem Alles oder Nichts Denkweise. So, Amnesie ist diese Gedächtnisschwund oder Lücken. Ich habe Ihnen erzählt, woher diese Amnesie kommt. Erinnern. Und er kann diese Erinnerung nicht loswerden. Diese Erinnerung verfolgt einen. So ein Zustand kann auch vorkommen. Ich werde später über unser Gedächtnissystem hier besprechen, wie so etwas möglich ist. Psychosomatische Beschwerden, zum Beispiel chronische Erschöpfung. Wenn man die chronisch traumatisierenden Lebensumstände durchzustehen hat, ohne sie aufzuarbeiten, dann hat man ja unter einem Stress über lange, lange Zeit gelebt. Ob man bewusst es als Stress erlebt hat oder nicht, der Körper hat auch Erinnerung behalten. Und das ist etwas, was Sie wissen müssen. Wenn wir vom Gedächtnis sprechen, sprechen wir nicht nur vom geistigen Gedächtnis, Erinnerungen, sondern unser Körper kann auch Gedächtnis behalten. Und in der Forschung von Gedächtnis geht man sogar so weit, dass eigentlich das Neuron Gedächtnis behält. Diese Nervenzelle behält Gedächtnis durch die Veränderung von gewissen Eiweiß innerhalb dieser Nervenzelle. So dass das Gedächtnis ein biologisches Phänomen ist. Und so kann auch chronische Erschöpfung auf diesen Stress biologisch, nicht wahr, eine biologische Reaktion sein. Oder chronische Schmerzen. Und das ist auch etwas, was den Ärzten Kopfzerbrechen bereitet. Oder Kopfschmerzen bereitet. Man kann alles tun, aber immer noch behält der betreffende Kranke Schmerzen. Undefinierbare Schmerzen oft. Auch solche chronischen Schmerzen sind nicht unbedingt unmittelbar durch die Muskelspannungen oder Spannungsschmerzen darstellen. Es kann auch ein Teil sein. Sondern auch auf der biochemischen Ebene kann so etwas passiert sein. Zwar, unsere Schmerzempfindung. Und ich hatte ja gestern ein schönes Bild gemalt. Unsere Schmerzempfindung wird durch ein Neuron, das Schmerzimpulse leitet, ausgelöst. Augenblick, ich habe hier irgendwo. Vielleicht muss ich alles auseinandernehmen. Ja, habe ich leider nicht, deshalb kann ich nicht, das sind alles übereinander. Vielleicht brauche ich doch weißes Blatt dazwischen. Ja. Aha. Ja, hier habe ich. Das ist ein aufsteigendes Neuron, um diesen Schmerzimpuls weiterzuleiten zu dem nächsten Neuron, das direkt in das Gehirn hinaufsteigt. Das ist das Synapse. Und wenn dieser Impuls am Ende von diesem Neuron angelangt ist, dann schüttet dieses Neuron eine Transmittersubstanz, die Substanz P genannt wird. Substanz P wird hier gebunden an dem Rezeptor des zweiten Neurons. Und der elektrische Impuls steigt auf in das Gehirn, um diesen Impuls zu interpretieren als Schmerz. Dieses Neuron ist aber auch verbunden mit einem Zusatzneuron, das vom Serotonin also betätigt wird. Wenn der Nervenimpuls hier am Ende ankommt, dann wird Serotonin hier freigesetzt. Aber wenn Serotonin hier freigesetzt wird und mit diesem Neuron gebunden wird, wird dieses Neuron fähig, Endorphin oder Endorphinen in sich aufzunehmen, um die Ausschüttung von Substanz P zu sperren, sodass dieser Schmerzimpuls hier endet und dieses Neuron ist frei vom Schmerzimpuls. Und das ist der Mechanismus, wie Schmerzen durch Endorphinen betäubt werden. Oder auch wenn Opiate hier im Körper hineinkommt, üben die Opiate die gleiche Funktion aus, um diese Schmerzen zu sperren. Aber Serotonin hat mit unserer Stimmung auch zu tun. Wenn Serotoninspiegel einigermaßen in einer Breite sich befindet, dann kann unsere Stimmung einigermaßen im normalen Bereich aufrechterhalten bleiben. Wenn der Serotoninspiegel sinkt, wird man depressiv. Und alle Antidepressiva wirken dahingehend, um diesen Serotoninspiegel wieder zu normalisieren. Nicht nur Serotonin, Noradrenalin spielt auch dabei eine Rolle. Dopamin spielt auch eine Rolle, um die Stimmung zu regulieren. Aber Serotonin ist verbunden mit Noradrenalin und Dopamin, um insgesamt eine Stimmung zu beeinflussen. Aber Serotonin scheint die erste Stufe darzustellen, um diesen wir nennen Kaskade. Ist das auch Ihnen schon geläufig? Ja, die Kaskade nennt man. Ja, die Kaskade darzustellen, nicht? Mit Serotonin fängt es an, um verschiedene andere Substanzen auch zu beeinflussen. Und am Ende kommt die Regulation von der Stimmung. Wenn Serotonin, wenn man unter Stress lebt, steigt der Serotoninspiegel ab, so dass man auch depressiv wird, aber auch schmerzempfindlicher. Und das ist der Grund, weshalb chronische Schmerzen unter solchem Stress oder nach solchem Stress auftreten können. Hier und wieder helfen die Antidepressiva. Auf jeden Fall zum Teil, um diese Schmerzen zu erleichtern. Weil der Serotoninspiegel steigt, somit auch Endorphinwirkung auch verstärkt wird. Und Substanz P-Ausschüttung wird blockiert. Sexuelle Störungen können auch als psychosomatische Störungen infolge dieser traumatischen Erlebnisse auch vorkommen. Vor allem, wenn sexuelle Misshandlung vorausgegangen ist, macht es sich sehr oft deutlich bemerkbar. Auch manche andere psychosomatische Krankheiten können auch zumindest Teilfolge von diesem chronischen traumatisierenden Erlebnis sein. Oder im Verhalten machen sich Symptome bemerkbar. Viele Suchtkranken, die wir in unserer Behandlungssituation kennenlernen, haben dementsprechende Vergangenheit. Und die Menschen, die in Suchtproblematik hineingeraten, deren Anteil, beziehungsweise der Anteil von Menschen, die in der Vergangenheit solche traumatische Erlebnisse gehabt haben und unaufgearbeitet damit gelebt haben, der Anteil von dieser Gruppe von Menschen innerhalb der gesamten Suchtkranken ist erheblich höher als sonst in die Suchtproblematik hineingekommen sind. Solche Symptome werden zusammengefasst als posttraumatisches Stresssyndrom.